Wenn UNRWA viel wäre, wenn die Motivation eines Bürgers in Deutschland wäre, möglichst viel Amazonas-Regenwald stehen zu lassen, ist mit großem Abstand der größte Beitrag, den er tun kann, ist weniger Fleisch bzw. gar kein Fleisch zu essen, was aufgrund von Massentierhaltung in Deutschland produziert wird.
Hallo, Salon 5 Reporterin Nasra hier und heute sprechen wir das Thema der Amazonas Regenwald und Greenwashing. Wie erkenne ich seriöse Hilfsprogramme? Und dafür bin ich mit einem Referenten hier von der WWF. Möchtest du einmal ein bisschen mehr über dich erzählen?
Hallo Nafra, ich grüße dich. Danke für die Chance, heute sprechen zu können. Mein Name ist Roberto Maldonado. Ich bin Diplom-Forstwirt und arbeite für den WWF seit 2007 zu Fragen zum Amazonas. Angefangen haben wir in Brasilien und in der Zwischenzeit arbeiten wir in 5 Ländern, neben Brasilien auch in Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien.
Wie ist denn die aktuelle Lage des Amazonas-Regenwalds und welche Rolle spielt der WWF, in diesem Zusammenhang?
Es gibt Licht und Schatten im Amazonas. Die gute Nachricht ist, dass circa 80%, über 80% des Amazonas noch stehen. Aber das heißt leider nicht viel. Zum Beispiel müssen wir auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaft hat leider mittlerweile festgestellt, dass 3/4 des Amazonas aufgrund des Klimawandels instabil geworden ist. Beziehungsweise es gibt starke Hinweise, die darauf deuten, dass er unmittelbar vor dem Kipppunkt steht. Soll heißen, wenn wir den Amazonas weiter entwalden oder global, auch hier in Deutschland, weiter die Klimakrise anfeuern, könnte es sein, dass wir Teile des Amazonas verlieren, weil es einfach nicht mehr als Wald überleben kann und kippt und zur Savanne wird. Der WWF ist eine Umweltschutzorganisation. Es gibt wenig Teile auf der Erde, auf dem Land, wo es mehr Natur, mehr Umwelt gibt, mehr traditionelle Völker. 70% der isoliert lebenden Indigenen weltweit haben deren Heimat im Amazonas. Das heißt, das betrifft den Amazonas, Entschuldigung, das betrifft den WWF insbesondere und wir tun sehr, sehr viel, um sowohl den Amazonas zu retten, als auch den Menschen, die dort leben, zu helfen.
Wie kann man denn zwischen seriösen und unseriösen Hilfsprogrammen, unterscheiden? Und gibt es da Kriterien, auf die man achten sollte?
Ja klar, es gibt sehr viele Kriterien. Eine Sache, die zum Beispiel der WWF gelernt hat, ist, dass wir Projekte sind wichtig und dafür braucht man Geld, aber viel, viel wichtiger sind Prozesse. Das heißt, man kann eigentlich nur Erfolg und somit seriös sein, wenn man in der Lage ist, ein Prozess, eine Landschaft, eine Gruppe, eine indigene Gruppe oder ähnliches fördert. Wenn man wie ein Hubschrauber mit einem Projekt irgendwo hinkommt und danach wieder geht, kann man es ernst meinen und gut machen, aber das ist eigentlich nicht die beste Herangehensweise. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen formellen Kriterien. Man sollte natürlich versuchen, alle Formalien abzuklopfen. Die Spende muss natürlich an eine Organisation gehen, nicht an eine Person. Es gibt unterschiedliche Chancen, das zu überprüfen. Es gibt konkret in Deutschland zum Beispiel Sachen wie ein Spendensiegel. Das gibt eine Grundsicherheit zum Beispiel. Es gibt Institutionen, die sowas zertifizieren. Es gibt in den Jahresberichten Audits zu den Finanzen und vieles mehr. Das heißt, man sollte sich definitiv zuerst informieren, bevor man für den Amazonas oder irgendwas anderes einer Organisation eine Spende zugutekommen lässt.
Wie geht denn der WWF? Sie haben ja von über, Gott, jetzt fange ich an zu siezen. Du hast ja vorhin über Projekte gesprochen. Wie geht denn der WWF vor, von der Auswahl von Projektpartnern oder Spendenempfängern vor, um halt sicherzustellen, dass das Geld tatsächlich effektiv genutzt wird?
Das ist sehr einfach. Wenn man diesen Grundsatz anwendet, dass die Projekte ein Instrument sind und viel wichtiger ein Prozess ist, eine Selbstverpflichtung für eine Landschaft oder eine Organisation, Entschuldigung, oder Menschen an einem bestimmten Region des Amazonas zum Beispiel, wenn man das als Anker hat, kennt man die Organisationen, die vor Ort aktiv sind. Das heißt, wenn wir nicht für ein Projekt irgendwo hingehen, um das Projekt dann umsetzen zu können, sondern schon da sind, bevor ein Projekt kommt, kann man sowohl die Partnerorganisationen sehr schnell erkennen, die vor Ort eine Expertise haben, die wir nicht haben. Zum Beispiel im sozialen Bereich, zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich, wenn es um Waldprodukte, Waldfrüchte oder andere Formen ein nachhaltiges Einkommen zu beschaffen. Da sind wir als WWF sicherlich oft nicht der beste Partner, aber die Partner gibt es entweder im Land oder sogar schon vor Ort. Und mit denen muss man natürlich als erstes reden. Und wenn sie mit uns zusammenarbeiten wollen, sind das meistens die richtigen Partner. Und bei den Spendenempfängern ist es für uns zumindest noch leichter. Wir versuchen den Menschen, die im Wald, vom Wald oder in den Flüssen und von den Flüssen leben, zu helfen. Im Amazonas gibt es zum Beispiel traditionelle Gruppen wie die Ribeirinhos. Da sind Personen, die schon seit Hunderten von Jahren entlang der Flüsse leben und mit der Natur und vom Wald und den Flüssen leben können. Die haben zum Teil kollektive Rechte. Refex ist zum Beispiel in Brasilien eine Form, ihnen zu helfen und den Druck vor Großgrundbesitzern oder anders zu nehmen, denen wollen wir helfen. Über die Indigenen haben wir auch schon gesprochen. Die sind nicht immer, aber fast immer aus unserer Sicht natürliche Spendenempfänger, Personen und deren Organisationen, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Und das tun wir flächendeckend in Brasilien und in den anderen 4 Ländern, wo wir arbeiten, schon sehr lange und leider immer mehr. Was ich meine mit leider ist, die geraten immer stärker unter Druck. Das heißt, die Notwendigkeit für den WWF zu helfen ist gestiegen und deswegen tun wir es auch immer, immer mehr. Aber es gibt noch andere Empfänger, die für uns selbstverständlich sind. Kleinbauern, Landlose, in Kolumbien Binnenvertriebene und weiteren. Die Frage stellt sich eigentlich nicht. Wenn man vor Ort ist, kann man relativ schnell erkennen, wer Hilfe bedarf und ja, wie auch verdient hat, in Anführungszeichen. Jemand, der illegal auf Kosten von anderen Menschen sich bereichert, ist mit Sicherheit kein Partner für uns, aber andere Menschen eben doch.
Kannst du uns eine Definition von Greenwashing geben?
Eine wäre zum Beispiel, ein Bild zum Beispiel, wenn man rechts blinkt und links überholt. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn man versucht zu täuschen. Im Kontext meiner Arbeit erleben wir Greenwashing sehr, sehr oft. Und den Begriff, den wir benutzen vor Ort, heißt eigentlich Carbon Cowboys. Das heißt, im Rahmen von der Klimadiskussion gibt es viele Organisationen, die leider unseriös sind, die versuchen, im freiwilligen Klimamarkt, Kohlenstoffmarkt, ein Produkt zu schaffen, den sie dann irgendwo verkaufen können. Firmen oder ja, meistens Firmen weiterverkaufen können. Und was sie machen, ist, sie tun ein System, einen Markt, den Klimakontext, Kohlenstoffmarkt ausnutzen auf Kosten der Menschen vor Ort. Ich habe zum Beispiel oft gesehen, dass ein Carbon Cowboy mit einem leeren Blatt Papier in eine indigene Gemeinde reinläuft und ganz, ganz lieb ist und sehr viel Honig um den Mund von anderen Leuten, Indigenen, schmiert mit der Bitte, ein weißes Papier unten rechts zu unterschreiben. Oder wenn man etwas konkreter redet und die ganzen Verträge offenlegt, ihnen nicht wirklich erklärt, was diese bedeuten. Zum Beispiel, dass diese Mittelmänner, diese Carbon Cowboys, die gesamten Gelder verwalten und nur Peanuts der Gemeinde zugutekommen lassen. Das heißt, sie haben die Indigenen in dem Fall oder andere Personen, die große Landflächen besitzen, mit denen man Kohlenstoff-Klimaprojekte machen kann, vortäuschen, das Geld selber behalten und weder den Indigenen de facto helfen, noch der Firma, die im Zweifelsfall sogar eine gute Absicht hat, dabei hilft, deren Ziele zu erreichen. Das Einzige, was sie tun, ist sich selber bereichern.
Du hast ja eben zwei Taktiken genannt, die sogenannten Cowboys. Der Begriff, der ist, glaube ich, sehr passend. Machen, um halt Greenwashing durchzuführen. Gibt es sonst noch irgendwelche Greenwashing-Taktiken, die so einfallen von solchen Unternehmen? Vielleicht auch gegenüber Verbraucher?
Also die Verbraucher, um ein Beispiel zu nennen, die Verbraucher, wir arbeiten viel im südlichen Teil des brasilianischen Amazonas und eine der größeren Städten vor Ort heißt Santarém. Die Verbraucher oder die Unternehmen, die lokalen Unternehmen dort, die haben, das ist ein Problem der ersten Welt. Die müssen nichts vortäuschen, um irgendeinen Kunden zu überzeugen, deren Produkte zu verkaufen. Es gibt natürlich unsaubere Vorgehen, zum Teil Produkte, die auf den Markt gekommen sind, die illegal sind. Zum Beispiel manche Fische werden an Orten gefischt, die nicht gefischt hätten, die wir nicht hätten besuchen können oder befahren dürfen, um dort zu fischen. Oder Holz, wenn jemand ein Haus bauen will. Oft ist das Holz dann illegal eingeschlagen gewesen. Aber das sind lokale Wirtschaftskontexte. Da gibt es das Problem des Greenwashings nicht, weder für den möglichen Verbraucher noch für den möglichen Unternehmen. Da sind ganz andere Zwänge. Zum Teil geht es ja, letztendlich um Subsistenzwirtschaftsformen. Wenn jemand mit einer Motorsäge im Wald ein paar Bretter rausholt, um sie dann am Fluss zu verkaufen, ist es vielleicht illegal, aber da redet keiner von Greenwashing oder schämt sich oder ähnliches.
Welche Rolle spielen denn internationale Abkommen und Regelungen bei der Erhaltung des Amazonas-Regenwalds? Und wie
Leider.
kann der WWF dazu beitragen, diese Regulierung zu fördern und zu unterstützen?
Also im Prinzip, in der Theorie eine extrem wichtige. Wir reden hier über Probleme, die wir in Deutschland zum Teil verursachen, Stichwort Klimakrise, die dann Leute in Brasilien oder in anderen Teile der Welt dann aufbaden müssen. Und die wir internationalen Abkommen versuchen, einen globalen Rahmen zu setzen. Zum Beispiel jetzt vor kurzem in Montreal einen neuen Rahmen, um die Biodiversität weltweit zu schützen. Das sind Güter von globaler Bedeutung, die sind zum Teil öffentlich. Das heißt, wenn man einerseits dazu beiträgt, dass diese Güter kaputt gemacht werden, Stichwort Klimakrise, oder wenn man es kann, als die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt zum Beispiel, wie Deutschland es ist, wollte man natürlich im Rahmen solcher Abkommen seinen fairen Beitrag leisten, beziehungsweise wenn man auch vieles kaputt gemacht hat, auch seinen echten, die echte, die echten, die echten Anteil der Lösung beitragen. Auf lokaler Sicht sind diese Abkommen allerdings sehr, sehr weit weg. Also oft spielen die keine Rolle. Die Prozesse, die Dynamik. Man hat zum Beispiel in Brasilien, jetzt hat man einen Präsident, der solche Abkommen sehr ernst nimmt, der wirklich einen Versuch startet, seinen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das kann man nicht in Frage stellen. Das hat er in seinen vorherigen Regierungen auch getan. Er und andere Präsidenten haben zum Beispiel sehr viel Land den Indigenen und dem Staat unter staatlichen Schutz gestellt und so weiter und so fort. Aber auf lokaler Ebene, Politiker oder Interessen sind zum Teil von ganz anderen Prozessen abhängig. Und wenn jemand Gold abbauen will in einem indigenen Territorium, interessiert es sehr wenig, was Ziel Nummer 3 der Konvention zur biologischen Vielfalt besagt oder ähnliches. Das heißt, es ist ein guter Rahmen, aber die Kunst ist es, diesen Rahmen dann lokal de facto für die Menschen mit Inhalt zu füllen. Und das ist oft ein sehr, sehr weiter Weg.
Was würdest du denn gegenüber unseren zuhörenden Menschen sagen, die sich jetzt fragen, okay, wie kann ich jetzt einen Beitrag dazu leisten?
Wenn unser Ziel wäre, wenn die Motivation eines Bürgers in Deutschland wäre, möglichst viel Amazonas-Regenwald stehen zu lassen, ist mit großem Abstand der größte Beitrag, den er tun kann, ist weniger Fleisch bzw. gar kein Fleisch zu essen, was aufgrund von Massentierhaltung in Deutschland produziert wird. Der größte Beitrag, den er tun kann, ist weniger Fleisch bzw. gar kein Fleisch zu essen, was aufgrund von Massentierhaltung in Deutschland produziert wird. Also die Standard-Currywurst geht da nicht mehr. Warum? Weil diese Schwein oder Huhn oder zum Teil auch Rind, was mit Soja gemästet wurde, weil es nicht genug Weiden gibt in Deutschland, wird zum großen Anteil mit Soja gefüttert, was aus Südamerika kommt. Und wenn in Brasilien, was leider der Fall ist, 90% der Entwaldung illegal ist und ein Großteil der Kräfte, der wirtschaftlichen Interesse dahinter die Sojaindustrie ist, ist ein Multimilliardengeschäft. Leute werden da sehr, sehr reich davon. Kann man diesen Zusammenhang nicht leugnen. Wir haben ungefähr 50 Quadratmeter. Jeder einzelne der 80 Millionen Bürger in Deutschland hat circa 50 Quadratmeter Land virtuell in Brasilien, in Südamerika gepachtet, um den Fleisch, Massentierhaltungsfleisch, überhaupt so erzeugen zu können. Das heißt, wenn es das Ziel ist, die Natur zu bewahren, im Amazonas und auch im Cerrado, die Savanne Südamerikas, sollte man mit dem Fleisch anfangen. Aber darüber hinaus kann man auch sehr viel tun. Man kann sich engagieren. Es gibt Organisationen, die um Hilfe bitten in dem virtuellen Kontext. Da gibt es Petitionen und andere Sachen, an denen man sich aktiv beteiligen kann. Vor kurzem haben zum Beispiel Abgeordnete Deutschlands an den Kollegen Abgeordnete in Brasilien geschrieben. Sowas kann man einerseits unterstützen, aktiv, wenn es eine Petition ist, oder diese Information streuen. In anderen Fällen kann man sich auch aktiv politisch engagieren. Wir müssen, wie gesagt, unsere Hausaufgaben auch ganz unabhängig von Südamerika in Deutschland lösen. Wenn wir so viel mehr zu der Klimakrise beitragen als die Brasilianer pro Kopf, sollten wir unseren Klimafußabdruck reduzieren, gar keine Frage. Wir können uns auch über die Politik und unsere Entscheidungen, welche Parteien wir wählen, ein Zeichen setzen. Und wenn es möglich ist, kann man natürlich auch Organisationen unterstützen durch Spenden oder anderweitig ehrenamtlich, damit man Natur konkret tatkräftig unterstützt. Und manch einer, wie ich, arbeitet dann auch in dem Kontext und versucht das im Vollzeitjob zu machen.
Das sind auf jeden Fall Tipps, die ihr mitnehmen könnt. Dankeschön, Roberto, dass du hier warst.
Ich bedanke mich. Alles Liebe, Nafa.
An alle anderen, folgt uns gerne auf Salon5- Instagram und TikTok und habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.